ARD.
Die JustizreporterInnen. Der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Damit werden sich auch die übrigen Richter am Bundesverfassungsgericht freuen, dass alle drei Stellen neu vergeben worden sind.
Das war die Vizepräsidentin des Bundestages, Andrea Lindholz, CSU, als sie gestern das Ergebnis der Abstimmung über die Richterwahl verkündete. Günther Spinner, Sigrid Emmenegger und Ann-Kathrin Kaufold werden neue Richterinnen bzw. Richter beim Bundesverfassungsgericht. Sie erhielten die nötige Zweidrittelmehrheit. Und man muss feststellen, das hätte gestern auch schiefgehen können mit der Wahl. Dass alle drei gewählt werden, das war bis zuletzt nicht sicher. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Klaus Hempel. Gast und Gesprächspartner ist heute Klaus Ferdinand Gerditz, Professor für öffentliches Recht an der Universität Bonn. Er ist Experte für Verfassungsrecht und mit dem Thema Richterwahl beschäftigt er sich schon seit vielen Jahren. Er hat viele Beiträge dazu publiziert, erst kürzlich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zur Doktorarbeit der neu gewählten Verfassungsrichterin Sigrid Emmenegger. Herr Gerditz, die Wahl gestern, die war ja alles andere als sicher. Das hätte auch wirklich schief gehen können. Das hätte zu einer Regierungskrise führen können. Wie haben Sie das alles erlebt?
Naja, ich habe ja das ganze Prozedere eigentlich schon im Sommer verfolgt. Es gibt ja eine Vorgeschichte. Die Wahl hätte ja eigentlich schon stattfinden sollen über 2 Monate vorher. Und damals ist ja der Wahlakt abgesetzt worden, weil die Mehrheiten nicht sicher waren. Daraufhin hat man sich zusammengesetzt und versucht, ein neues Personalpaket zu reorganisieren. Meine Kollegin Frauke Brosius-Gersdorf hat sich selbst zurückgezogen, weil sie letztlich als Opfer einer Kampagne hier keine Wahlchancen mehr sah. Und dann musste sich die Politik was einfallen lassen, wie man diesmal 2-Drittel-Mehrheiten organisiert. Was mir hierbei aufgefallen war im Grunde genommen ein Vorgehen, das einen doch verwundert hat. Wenn ich 2-Drittel-Mehrheiten benötige im Deutschen Bundestag aufgrund des Wahlverfahrens, wie wir es jetzt seit 10 Jahren haben, dann muss ich eigentlich diese Mehrheiten vorher fest organisieren. Tatsächlich sind aber die Wahlvorschläge so, wie man es mitbekommen hat. Ich habe natürlich auch keine Einblicke in die innerparlamentarischen Debatten. Vor allem zwischen CDU, CSU und SPD fixiert worden, mit den anderen Kräften im Parlament, die die Wahlvorschläge eigentlich mittragen müssen, um die 2-Drittel-Mehrheiten zu bekommen, im Vorfeld gar nicht abgesprochen worden. Besonders irritierend fand ich es, dass also bis zuletzt mit der Linken, deren Stimmen vermutlich, wir wissen es ja nicht, zu dem Erfolg beigetragen haben, gar nicht offiziell geredet hat. Ja, also das Ganze war ein Vorgehen, bei dem ich den Eindruck gewonnen habe, dass es nicht zeitgemäß ist, dass es eben nicht den Zustand der parlamentarischen Fragmentierung, die wir nun mal erreicht haben, angemessen beantwortet.
Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Also was ist da im Vorfeld passiert, vor allem mit Blick auf die Linksfraktion? Sie haben es ja angedeutet, also die Union war nicht bereit, vor der Wahl mit der Linksfraktion zu reden. Hören wir doch mal rein, was die Fraktionschefin der Linken, Heidi Reichenick, einen Tag vor der entscheidenden Wahl in den ARD-Tagesthemen gesagt hat.
Wir haben gesagt, wir werden die Abstimmung freigeben. Das heißt, es werden verschiedene Abgeordnete verschieden abstimmen. Und ich hätte mir sehr gewünscht, es hätte im Vorhinein Gespräche gegeben über das Prozedere beziehungsweise auch über die zukünftigen Prozesse. Und wir hätten da eine klare Empfehlung aussprechen können. Aber da hat sich die Union verweigert und deswegen jetzt auch zum zweiten Mal, dass diese Richterinnenwahl in den Sand gesetzt wird. Aber das muss sich die Union anziehen. Sie hat hier die Verantwortung und auch wenn sie die ganze Zeit versucht, uns dafür die Schuld in die Schuhe zu schieben, die Menschen bekommen schon mit, wer bereit ist, mit Demokratinnen und Demokraten zu reden, um diese Demokratie zu schützen und für Verbesserungen einzutreten und wer eben parteipolitisches Kalkül betreibt.
Herr Gerditz, war das verantwortungslos, was die Union da getan hat?
Es war jedenfalls politisch infantil. Ja, also aus Eitelkeit irgendwie nicht mit einer Partei oder beziehungsweise in dem mit einer Fraktion zu reden.
Aber die Union, weil Sie sagen infantil, eitel, beruft sich ja immer auf diesen Unvereinbarkeitsbeschluss, der mal auf einem Parteitag beschlossen wurde mit Blick auf die AfD, mit Blick auf die Linken.
Tja, es tut mir leid. Politik muss ein gesundes Maß an Realitätsbewusstsein haben. Wenn ich die Mehrheiten nicht habe, dann kann ich nicht so tun, als ob ich aus den Vollen schöpfen könnte und noch die alte Kanzlerpartei mit alten Mehrheiten, wie sie mal vor einer Dekade im Parlament noch zu sehen waren, handeln, sondern ich muss mich der politischen Realität anpassen. Und aufgrund eines Beschlusses, der wahrscheinlich ein Abstimmungsverhalten für eine Personalwahl überhaupt nicht verhindert, ja, man macht ja auch Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags und so weiter, gibt es ja genug Wahlakte, Ausschussvorsitzende, sich dort aus Prinzip zu verweigern. Ja, das ist infantil. Das ist einfach, ich glaube auch, dass es in der Öffentlichkeit sehr negativ wahrgenommen wird, weil damit ein Stück weit Politikunfähigkeit demonstriert wird. Und das ist eigentlich nicht nachvollziehbar, in einer solchen entscheidenden Situation nicht pragmatisch vorzugehen und zu reden. Gerade eine Partei, auf der mit Recht die Erwartungen ruhen, sich besonders für rechtsstaatliche Verhältnisse, für verlässliche Justiz und für geordnete Vorgänge einzusetzen, von der wird man erwarten dürfen, dass sie pragmatisch handelt und vernünftig in so eine Wahl reingeht. Und dieses Swabon-Spiel ist einfach mal auszutesten in der Hoffnung, am Ende würden die doch über ihren Schatten springen und in hinreichender Zahl zustimmen, ist in der Tat verantwortungslos. Es ist ja nicht häufig der Fall, aber in dem Fall würde ich Frau Reichenick uneingeschränkt zustimmen.
Das Bundesverfassungsgericht, das bekommt jetzt neben dem Unionskandidaten Herrn Spinner zwei neue Richterinnen, Frau Emmegger, Frau Kaufhold. Frau Emmegger hat eine lange Richterkarriere hinter sich. Sie war Richterin beim Verwaltungsgericht Mainz, beim Oberverwaltungsgericht Koblenz in Rheinland-Pfalz. Zuletzt war sie Richterin beim Bundesverwaltungsgericht, dort im sogenannten Energiesenat. Sie hat bei Andreas Voskuhle, dem früheren Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, promoviert. Ihre Doktorarbeit wurde ausgezeichnet als eines der juristischen Bücher des Jahres. Sie war wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Bundesverfassungsgericht, also kennt das Gericht sehr gut. Das kann sich schon sehen lassen, oder?
Na, selbstverständlich. Mit Sicherheit eine ganz herausragende Wahlentscheidung. Ja, also an dem Vorschlag, der ist makellos.
Aber war schon ganz interessant, dass nach der Rechtsprofessorin Brosius Gersdorf dann eine Bundesrichterin gesetzt wurde.
Naja, man muss vielleicht von der Einordnung Folgendes sagen. In der öffentlichen Wahrnehmung ist es manchmal verzerrt. Die Bundesrichterinnen und Richter, die dorthin geschickt werden, sind in der Regel, wenn es jetzt nicht reine irgendwie Parteisoldaten sind, solche Unfälle sind gelegentlich passiert, aber in aller Regel ganz hervorragende Karriererichterinnen und Richter, deren Fähigkeiten man in der öffentlichen Wahrnehmung leicht übersieht, weil die natürlich nicht hunderte oder tausende Seiten von Publikationen veröffentlichen. Die haben aber jedes Jahr hunderte von Akten erledigt. Ja, und das ist das, was das Bundesverfassungsgericht natürlich ausmacht.
Aber worauf ich hinaus wollte, ist, ne, also man hat hier eine Richterin gesetzt und keine Professorin, weil eben eine Professorin viel wissenschaftlich publiziert, was dann vielleicht auch umstritten ist. Also man hatte so den Eindruck, hier will die SPD auf Nummer sicher gehen.
Das kann sein. Ich kann das ja nicht beurteilen. Ich könnte allgemein sicherlich sagen, dass es momentan eine Zeit ist, wo es Professorinnen und Professoren schwieriger haben, gewählt zu werden, weil die natürlich, egal aus welcher Ecke man kommt, Angriffsfläche bieten. Und die Politik bisher natürlich bei der Auswahl von Professorinnen und Professoren ans Gericht Personen genommen hat, die ihnen politisch aufgefallen sind. Ja, diese aus den politischen Stiftungen kennen, als Prozessvertreterin kennen, als Gutachter kennen. Und diese Personen haben natürlich in der Regel akzentuiert veröffentlicht. Und das kann dann zum Gegenstand von solchen Auseinandersetzungen, von Kampagnen gemacht werden. Wenn man weiterhin Professorinnen und Professoren ans Gericht schicken möchte, was man ja nicht muss, was auch für das Gericht nicht zwingend ist, was für die Funktion Funktionstüchtigkeit auch nicht unbedingt notwendig ist, aber was man aus guten Gründen machen kann, dann muss man sich halt im Vorfeld wesentlich mehr Mühe machen, Mehrheiten dafür zu sichern und etwaige Auseinandersetzungen intern zu klären. Dass dann eine herausragende Kandidatin wie Frauke Brosius-Gersdorf scheitert, weil jemand eine Kampagne anzettelt und dann Abgeordnete, die mit Sicherheit sich nicht intensiv mit dem wissenschaftlichen Werk der Kandidatin auseinandergesetzt haben, aufgrund von Informationen auf X oder Blue Sky Niveau eine Kandidatin ablehnen. Das ist ein parlamentarisches Versagen und das darf natürlich so nicht passieren. Das kann man aber künftig auch besser organisieren, wenn man das möchte. Dass die SPD jetzt hier auf Nummer sicher gegangen ist, weiß ich nicht. Ich finde dieses Framing eigentlich sehr unfair. Die haben eine herausragende Kandidatin gefunden, die fachlich exzellent aufgestellt ist und gerade als ehemalige Bundesrichterin riesige Erfahrung darin hat, Akten im Griff zu behalten. Das ist genau das, was man am Bundesverfassungsgericht in allererster Linie können muss. Und insoweit würde ich das jetzt einfach mal anders einordnen und würde sagen, die haben sich Gedanken gemacht, wem haben wir als Bestes in der Reserve und sind auf einen herausragenden Personalvorschlag gekommen.
Blicken wir mal auf die zweite SPD-Kandidatin, Frau Kaufhold, Rechtsprofessorin an der LMU München. Sie hat ebenfalls bei Voskuhle promoviert. Sie war ebenfalls wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Bundesverfassungsgericht, also kennt auch das Gericht sehr gut. Was halten Sie persönlich von ihr?
Ist eine herausragende fachliche Kollegin. Ich kenne sie sogar, die einzige Person jetzt natürlich, die ich persönlich kenne aus diesem Spektrum. Sie ist eigentlich bei allen aufgefallen durch so eine angenehme, ausgleichende, moderierende Art, eine sehr, sehr nahbar, freundliche Person. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die auch Freude an dieser Arbeit hat.
Beide, Frau Emmegger, Frau Kaufhold, Voskuhle-Schülerin. Das ist schon ganz interessant, oder?
Schwer dazu was zu sagen. Andreas Voskuhle ist und war immer ein charismatischer Professor, der herausragende Leute angezogen hat. Und herausragende Leute positionieren sich dann auch vielleicht auf der Karriereleiter sinnvoll. Also das würde ich eher mal als ein Zufall einordnen. Aber sicherlich hat es nicht geschadet, gerade dass Frau Emmenegger auch am Bundesverfassungsgericht in der Zeit dort war und ihr Handwerk bei Andreas Voskuhle gelernt hat.
Bleiben wir mal bei Frau Kaufhold. Sie ist ja ähnlich wie Frauke Brosius-Gersdorf massiv angegangen worden, also auch auf Social Media X, von der AfD, von rechtspopulistischen Newsplattformen. Ich fasse mal die Vorwürfe zusammen. Eine linke Klimaaktivistin, eine Enteignungsbefürworterin, eine radikale Person, die die Gesellschaft umbauen wolle und sie wolle als Verfassungsrichterin, habe ich auch gelesen, den Gesetzgeber entmachten. Sie haben das sicher mitverfolgt. Was halten Sie davon?
Ich habe das mitverfolgt, wie es in der Presse gespiegelt worden ist. Social Media lese ich aus Prinzip nicht, ist auch besser so. Aber das sind blödsinnige Vorwürfe. Ich kenne natürlich die fachlichen Einlassungen von meiner Kollegin. Zunächst mal muss man sagen, Ann-Kathrin Kaufhold hat als Vertreterin der Bundesregierung das Klimaschutzverfahren verloren. Sie hat dort die parlamentarische Gesetzgebungsgestaltungsfreiheit verteidigt.
Sie war Prozessbevollmächtigte des Bundestages, glaube ich.
Ja, und des Bundestages.
Und eben nicht der klagenden Umweltverbände.
Exakt. Ne?
Das wird also, ja komplett, ist mir aufgefallen, das wird ja völlig unterschlagen.
Das wird völlig unterschlagen. Das heißt, sie hat eigentlich das Parlament hier verteidigt. Also ist das schon von den Tatsachen her Unsinn. Und die Frage, wie weit der Klimaschutz vor Gerichten durchgesetzt werden kann, ist eine Frage, wie weit das materielle Verfassungsrecht reicht. Und das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Klimaschutzbeschluss eigentlich einen extrem zurückhaltenden Maßstab formuliert und Ann-Kathrin Kaufhold hat das verteidigt. Ehrlich gesagt, wenn man sich die Folgenlosigkeit der Klimaschutzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts anguckt, war das ja im Kern ein Sieg für das Parlament. Das Gericht betont dort in besonderer Maße, dass der parlamentarische Gesetzgeber die letzte Verantwortung hat. Er muss halt nur was tun. Ja, und das ist etwas, da kann man eigentlich jetzt relativ wenig dagegen sagen. Also die radikalen Klimaschutzkonzepte, die wurden von anderen formuliert und die hat weder das Bundesverfassungsgericht noch an Ann-Kathrin Kaufhold stark gemacht. Und ansonsten ist es auch eine Kollegin, die alles andere als aktivistisch wäre. Es ist an Haaren herbeigezogen, aber man kann das austesten. Diese Kampagnen funktionieren eigentlich immer mit einem Mechanismus der vorsätzlichen Wählertäuschung. Ja, man stellt solche Behauptungen ins Netz, weil man genau weiß, dass die Konsumenten nicht mehr als Kurzbotschaften lesen. Man vertraut darauf, dass die zu immobil, zu geistig unflexibel, zu träge sind, sich zu informieren. Man kann ja das alles öffentlich nachlesen, was jemand gesagt hat und nicht gesagt hat. Man könnte sich ein bisschen Mühe machen. Das funktioniert aber nicht und deswegen kann man eigentlich jeden Quatsch ins Internet stellen und die Bubble regt sich dann auf und daraus wird eine Kampagne. Für unsere Abgeordneten, und das ist ganz wichtig, bedeutet das, dass die in viel stärkerem Maße sich dagegen immunisieren müssen. Ja, die sollten eben ihr Wissen, die sollten sich Zeit nehmen, sich ernsthaft zu informieren und sollten nicht irgendwelchen Diskussionen auf Social Media nachlaufen. Und
sprich, lesen.
Lesen. Das heißt natürlich in der praktischen Realität auch lesen lassen, aber dafür geben wir sehr viel Steuergelder auf, dass die Abgeordneten mit Recht ordentliche Stäbe haben, die ihnen zuarbeiten. Da muss man halt dort qualifizierte Juristinnen und Juristen hinsetzen, die das vorbereiten.
Kaufhold wurde ja, und das ist ein wichtiges Amt, vom Bundesrat jetzt einstimmig, muss man sagen, zur Vizepräsidentin des Gerichts gewählt. Und es ist ja damit zu rechnen, dass sie 2030, wenn Stefan Habert, der amtierende Gerichtspräsident, ausscheidet, dass sie dann die Präsidentschaft übernimmt. Wir reden hier von einem Verfassungsorgan, das ja nach außen hin sehr gut vertreten werden muss. Es ist eine größere Verwaltungsbehörde, die muss gut geführt werden. Als Vizepräsidentin oder Präsidentin habe ich es immer auch mit sehr selbstbewussten Richterkollegen zu tun. Da muss ich mir auch eine sehr große Akzeptanz verschaffen. Trauen Sie Frau Kaufhold den Job zu?
Selbstverständlich.
Warum?
Naja, weil sie eine Persönlichkeit ist, die, glaube ich, eine sehr ausgleichende Art hat und die sehr gut integrieren kann. Und das sind die hauptsächlichen Fähigkeiten dazu. Wie man Verwaltung leitet, ist eine hohe Kunst. Das wird im Allgemeinen unterschätzt. Da fängt jeder, egal ob richterlicher oder professoraler Hintergrund, neu an. Aber dafür hat man ja einen vorbereiteten Stab.
War bei Voskuhle auch nicht anders.
Das war bei Voskuhle nicht anders. Das war bei Stefan Habert nicht anders. Das war bei Hassemar nicht anders und so weiter. Bei Doris König nicht anders. Da startet man neu. Dafür hat man aber in einer sehr großen Verwaltung, das Bundesverfassungsgericht hat ja eine Riesenzahl an Mitarbeitenden, Bibliothek, Öffentlichkeitsarbeit. Dafür hat man einen Stab, der die laufenden Geschäfte übernimmt. Da kommt man hinein, da muss man sich halt einfinden, wie in vieles, was neu ist. Ja, und das Entscheidende ist, dass man in so einem Senat integrieren kann, dass man also keine polarisierende Persönlichkeit ist, sondern dass man in der Lage ist, mit einem Umfeld, das von, ich sag mal, Selbstbewusstsein strotzt und wo jeder meint, die bereits alleine die beste Lösung finden zu können, den Ausgleich zu vermitteln, dass man am Ende als Team gemeinsam entscheidet in der Überzeugung, dass man gemeinsam bessere Entscheidungen schreibt als jeder Einzelne allein. Und das muss organisiert werden und ich bin mir sicher, dass sie es gut machen wird.
Kommen wir auf den Unionskandidaten Günther Spinner zu sprechen. Bisher Vorsitzender Richter beim Bundesarbeitsgericht, er gilt als Top-Jurist, als sehr umgänglich, habe ich jedenfalls gehört. Und er war Wunschkandidat des Gerichts selbst. Können Sie was dazu beitragen?
Überhaupt nicht. Ich verstehe von Arbeitsrecht so viel wie von Altbyzantinistik. Ich habe keine Ahnung davon. Das ist eine Bundesrichterkarriere und da vertraue ich mal darauf, dass diese Einschätzung anderer schon stimmen werden.
Jetzt kommen wir mal auf das Wahlverfahren zu sprechen. Die AfD hat ja vieles im Vorfeld der Wahl kritisiert, unter anderem, dass sie als relativ starke Partei hier überhaupt nicht zum Zuge kommt. Und hören wir mal rein, was der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion im Bundestag, Bernd Baumann, vor der Wahl gesagt hat.
Wir sind bei diesen Richtervergaben, Verfassungsrichter, nicht vertreten. Insgesamt 6 dieser Bundesverfassungsrichter hat die SPD bestimmt. Die ist halb so groß wie wir. Wir müssten 6 da drin haben, nach der aktuellen, sozusagen, nach dem Willen des Volkes.
Macht da Baumann nicht einen Punkt? Es heißt ja immer, durch die Wahl des Bundestages bekommen die Richter erst und damit auch das Gericht eine demokratische Legitimation. Hintergedanke eben, die Richter werden durch die Volksvertreter gewählt. Und wenn die AfD noch nicht mal in Gespräche über Kandidaten eingebunden wird und wenn man ihr gar nichts zugesteht, wo bleibt dann die demokratische Legitimation?
Naja, da muss man zwei Dinge auseinanderhalten. Also, dass dahinter ein Sachproblem steckt, wird man ja sofort anerkennen müssen. Aber die demokratische Legitimation des Bundesverfassungsgerichts erfolgt ja nicht aus einer Spiegelbildlichkeit des Repräsentativorgans. Die Richterinnen und Richter werden für 12 Jahre gewählt und sollen als ein eigenständiges Verfassungsorgan unabhängig von diesen politischen Kräften entscheiden. Die Wahl dient der Sicherung der demokratischen Legitimation, ist aber nicht eine Abbildung des Parlaments und seiner Mehrheiten. Das heißt, man muss 2/3 Mehrheiten auf sich organisieren. Und natürlich liegt es am Deutschen Bundestag zu überlegen, zu entscheiden, wer wird daran beteiligt, weil er sinnvolle Personalvorschläge machen kann, die dieser Funktion, die insbesondere in entscheidendem Maße Verfassungstreue voraussetzt, gerecht wird. Nun muss man nicht alles, was die AfD als Fraktion betreibt, automatisch einen Personalvorschlag anheften, den sie möglicherweise machen kann. Sie könnte ja jederzeit in dem Wahlausschuss eigene Personalvorschläge unterbreiten und sagen, wir möchten, dass über diese Person abgestimmt wird. Bisher ist aber die AfD nicht als ein konstruktiver Player im Parlament aufgefallen, sondern die haben dort, wo sie mitgemacht haben, letzten Endes Klamauk gemacht. Ja, dann ist man eben draußen. Man hat es selber in der Hand, sich so zu positionieren, dass man sagt, okay, wir zeigen, dass wir ein verlässlicher Spieler wären, der auch am Bundesverfassungsgericht seiner Funktionstüchtigkeit und seiner Entscheidungsfähigkeit ein Interesse hat und wir ziehen mit euch mit. Und solange die das nicht machen, dann können die anderen eben sagen, dann können wir mit euren Vorschlägen nichts anfangen,
mach doch mal. Aber die anderen würden doch überhaupt nicht mit ihr reden wollen.
Ja, woran das wohl liegt.
Wäre es eigentlich ein Problem, wenn irgendwann mal Richter ins Bundesverfassungsgericht einziehen, die eine Nähe zur AfD haben?
Naja, was ist jetzt Nähe? Also ich sag mal, wenn man die AfD mit Personalvorschlägen irgendwann beteiligen würde, müssten die ja immer noch eine 2/3 Mehrheit im Deutschen Bundestag erreichen. Wenn eine Personalie am Ende, ich sag mal, so akzeptabel ist, dass 2/3 zumindest eine 2/3 Abstimmungsmehrheit im Deutschen Bundestag und 2/3 des Wahlausschusses sagen, wir können mit dieser Person leben, weil wir die für eine integre Richterin halten würden, egal wer sie vorgeschlagen hat, dann würde ich darin auch kein grundlegendes Problem sehen. Es ist ja nicht jemand kontaminiert, weil er in Anführungszeichen von den Falschen mitgewählt worden ist. Aber ich glaube einfach, dass unter den heutigen realen Bedingungen die davor notwendigen Abstimmungsprozesse, so eine Personalie zu finden, unrealistisch sind.
Als der erste Versuch der Wahl scheiterte, insbesondere aufgrund der neuen Mehrheitsverhältnisse im Bundestag, da ist ja insbesondere die 2/3 Mehrheit in Frage gestellt worden. Also ich kann mich erinnern, der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, CSU, hat gesagt, wir müssen auf eine einfache Mehrheit gehen. Wie sehen Sie das?
Also auf eine einfache Mehrheit gehen ist eigentlich kein konstruktiver Vorschlag, denn das würde bedeuten, dass diese Prozesse der Verständigung letzten Endes unterlaufen würden. Es hat gute Gründe, dass man sehr breite Mehrheiten organisieren muss. Das Bundesverfassungsgericht soll als Akteur überzeugend und akzeptiert gegebenenfalls auch Gesetze verwerfen können, die von einfachen Mehrheiten beschlossen worden sind. Und um diese Akzeptanz zu sichern, brauche ich einen breiten politischen Rückhalt. Ja, dass die Wählerinnen und Wähler, was ihr gutes Recht ist, den Deutschen Bundestag nicht mehr so zusammensetzen, wie man sich das in den entsprechenden Parteizentralen wünscht. Ja, damit muss eine Demokratie leben, Gott sei Dank. Ja, das heißt dann eben auch, demokratische Akteure müssen in viel stärkerer Maße verhandeln. Jetzt auf Überzeugungsarbeit, vielleicht auch unter Einschluss der Linken, zu verzichten, weil es bequemer wäre, das mit einfachen Mehrheiten der jeweiligen, das heißt dann Regierungsmehrheit, zu beschließen, würde darauf hinauslaufen, dass sich die jeweilige Mehrheit die Personen zusammenstellt, die ihnen genehm sind. Und das würde die Überzeugung des Bundesverfassungsgerichts auf Dauer unterminieren. Das heißt, die Entscheidungen würden nicht mehr akzeptiert. Die wären leicht angreifbar, allein mit dem Argument, das sind ja Richterinnen und Richter, die ihr euch mit einfacher Mehrheit gegen die Opposition ausgesucht habt. Das ist kein gangbarer Weg.
Ja, also die Opposition muss ja immer mit eingebunden werden. Das steckt ja auch ganz stark hinter diesem Gedanken. Und wenn man in die USA blickt, wie läuft's da? Da schlägt der Präsident für den Supreme Court Richterkandidaten vor. Und wenn er eine Regierungsmehrheit noch hat, dann drückt er das durch. Und solche Verhältnisse finden wir, glaube ich, nicht so doll.
So ist es.
Über das Wahlverfahren wurde ja viel diskutiert. Vorwürfe wie Absprachen im Hinterzimmer, Kungelei und so weiter, alles intransparent. Was meinen Sie, hat sich das Verfahren dennoch komplett bewährt oder gibt es Reformbedarf?
Schwierig zu sagen. Jetzt hat es ja geklappt. Also ursprünglich hatten wir ein gut funktionierendes Wahlverfahren in dem Wahlausschuss, das aber immer wieder kritisiert worden ist, weil im Grundgesetz es nicht so klar war, ob der Bundestag diese Wahl delegieren darf.
Dann also man muss dazu sagen, wenn ich da einhaken darf, also früher war es so, da hat der Wahlausschuss des Bundestages, da sitzen die Fachpolitiker, die Rechtspolitiker drin, gewählt. Und dann war es auch zu Ende. Und jetzt muss in einem zweiten Schritt das Gesamtparlament, also der gesamte Bundestag, wählen.
Ganz genau. Früher mit der Wahl durch den Wahlausschuss ist das reibungslos gelaufen. Es hat eigentlich wenig dagegen gesprochen, das zu ändern. Das Bundesverfassungsgericht hat dann in der Entscheidung gesagt, ja, das ist auch in Ordnung so. Aber man hat sich aus legitimationspolitischen Gründen darauf verständigt, das Plenum einzubeziehen. Dafür gibt es ja gute Gründe, Transparenz, Öffentlichkeit, breite Repräsentativität. Jetzt ist dieses Verfahren 2015 eingeführt worden. Das war jetzt keine harmonische, aber eine deutlich entspanntere Zeit. Und jetzt musste sich eigentlich das Parlament einfinden und sagen, wir leben nicht mehr in einer harmonischen Zeit. Wir sind darauf angewiesen, auch in einem Plenum Abstimmungsprozesse sensibler Personalia institutionsadäquat so zu führen, dass wir noch Wahlen hinbekommen, ohne dass Kandidatinnen und Kandidaten rausgemobbt oder beschädigt werden. Wenn das Parlament das organisieren kann, ja, dann spricht nichts dagegen, dass man das Wahlverfahren zwingend wieder zurückdrehen muss. Wenn man sagt, wir schaffen das nicht, wir wollen wieder die Wahl durch den Wahlausschuss, dann ist das ein gangbarer Weg. Man kann das wieder zurückdrehen, sehe ich überhaupt kein Problem darin. Das
aber wäre nach außen wahrscheinlich schwer zu vermitteln.
Es wäre ein Eingeständnis, dass man als Parlament nicht mehr in der Lage ist, eine Personalentscheidung für das höchste deutsche Gericht kollegial so zu organisieren, dass die reibungslos über die Bühne geht. Und damit macht sich natürlich der Bundestag auch gewissermaßen lächerlich.
Könnte man denn das Wahlverfahren gerade mit Blick auf den Bundestag professionalisieren, also verbessern? Also was mir aufgefallen ist, und das war früher ja nicht gang und gäbe, dass sich zum Beispiel die Kandidatinnen und Kandidaten im Wahlausschuss persönlich vorstellen. Und es wäre auch denkbar, dass sie in die Fraktionen gehen und sich dort vorstellen.
Ja, sicher, das könnte man machen, vertrauensbildende Maßnahmen. In allererster Stelle wäre es aber eine Vermittlungsarbeit, dass die Fachpolitikerinnen und Politiker und die Fraktionsführung ihren Abgeordneten in guter parlamentarischer Arbeitsteilung wie auch sonst vermitteln, dass man hinter einem Vorschlag steht und die überzeugt, dann eben im Vertrauen auf die Richtigkeit zuzustimmen. Das machen wir überall so. Ja, meinen Sie, dass alle über 600 Abgeordneten des Deutschen Bundestags irgendeine eine Ahnung von Körperschaftssteuerrecht hat?
Oder trotzdem Gesundheitsreform.
Gesundheitsreform. Trotzdem wird das mit Mehrheiten durchentschieden, weil man darauf vertraut, dass die Fachpolitikerinnen und Politiker sich das Richtige dabei gedacht haben, was ja auch immer eigentlich so stimmt. Und so das müsste man vermitteln. Und ich glaube, dieser Super-GAU im Sommer ist einfach auf die Schwäche der Fraktionsführung bei CDU, CSU zurückzuführen und war ein Ausrutscher. Wenn das nicht mehr passiert, kann man auch eine parlamentarische Überzeugungsarbeit bestimmt gut organisieren. Es scheint ja jetzt, wie gesagt, geklappt zu haben.
Wenn man Kandidatinnen und Kandidaten sucht, wie läuft das da eigentlich ab? Es gibt ja eben den Vorwurf hier, Kungelei, Hinterzimmer und so weiter. Wie läuft das ab und wie macht man das am besten?
keinen blassen Dunst von Ahnung. Das weiß wahrscheinlich, außer die Leute, die dort jetzt aufgestellt, gewählt worden sind, haben vielleicht ein bisschen eine Ahnung, weiß ich nicht mal, ob die es wissen. Das ist eine Blackbox, das kann man von außen nicht einsehen. Was auffällt einfach, wir sind ja sozusagen, wir sehen ja nur die Ergebnisse dieses Prozesses, dass natürlich die meisten, die jetzt außerhalb der Gerichtsbarkeit gewählt werden, das sind halt in der Regel Professorinnen und Professoren, aufgefallen sind über Aktivitäten in den assoziierten politischen Stiftungen, über prozessbevollmächtigten Funktionen, über Gutachten. Man kennt die also letzten Endes aus dem Umfeld des Berliner politischen Betriebs. Bei den Bundesrichterinnen und Richtern ist es so, dass die eine lange Karriere haben und damit die Landesjustizministerinnen und Minister ein Auge auf geeignetes Personal haben, was dann zum Bundesverwaltungsgericht kommt. Und da gehen natürlich viele, ich sag mal, mit stiller, unsichtbarer politischer Begleitung hin, weil man sagt, ja, das ist jemand, der uns nahesteht und die ist eine tolle Kandidatin, wenn es mal fällig wird. Das sollte man, und das ist sehr wichtig, in allen Fällen lang vorausschauend planen. Das heißt, sich nicht Gedanken machen, oh, wir müssen jetzt mal wieder wählen, nächsten Dienstag wäre eigentlich ein Bundesverfassungsrichter pensionsreif, sondern dass man Jahre zuvor sinnvoll plant. Ich vermute, dass das auch im Großen und Ganzen passiert, aber ich weiß es natürlich nicht.
Bei den Wahlvorschlägen, da gibt es ja die sogenannte 3-3-1-1-Regelung, ist nicht normiert, entspricht einfach der bisherigen üblichen Praxis. Das bedeutet, die Union kann 3 Kandidaten vorschlagen, die SPD auch 3 Kandidaten. Das liegt daran, dass eben beide Parteien, auch die SPD, eben früher sehr, sehr stark waren. Die Grünen können 1 Kandidaten vorschlagen und so war es bisher die FDP auch 1, wobei die FDP jetzt nicht mehr im Bundestag vertreten ist und das Ganze immer im Wechsel. Ja, die SPD hat deutlich an Stärke verloren, die FDP ist nicht mehr im Bundestag vertreten. Und nochmal, die Linke ist beim Vorschlagsrecht außen vor, die AfD auch. Das passt doch eigentlich alles hinten und vorne nicht mehr. Das ist doch kaum noch vermittelbar.
Ja, sicher. Dieses Vorschlagsrecht ist ja auch nur eine Krücke. Also gewählt werden ja Personen mit jetzt also doppelter Zweidrittelmehrheit im Wahlausschuss und dann durch die Wahl im Parlament. Wie man da hinkommt, ist ein gesetzlich nicht geregelter Prozess. Und da hat man sozusagen in der Gedankenwelt der alten Bundesrepublik immer Proporze gemacht. Ja, früher war das schwarz und rot und dann irgendwann kam auch eben gelb, wurde auch beteiligt, irgendwann kamen die Grünen dazu. Dieses altbundesrepublikanische Denken hat natürlich auch eine Menge Patina angesetzt. Das funktioniert wahrscheinlich auf Dauer so nicht mehr. Sinnvoller wäre es, wenn eigentlich die Parteien respektive die Fraktionen dann im Bundestag das als eine gemeinsame Aufgabe ansehen. Aber irgendwo muss man natürlich den Einfluss organisieren. Dahinter steckt eigentlich eine ganz vernünftige Entscheidung, nämlich man möchte, dass das Gericht ausgewogen, pluralistisch besetzt ist. Alle wesentlichen Kräfte, die hinter dem demokratischen Rechtsstaat stehen, sollen beteiligt sein. Und weil Verfassungsinterpretation jetzt nicht Festkörperphysik ist, ist es kein besonders exaktes Handwerk. Das heißt, Textauslegung hängt nach allgemeinen, ich sag mal, Gegebenheiten von Hermeneutik sehr stark von Vorverständnissen ab. Und damit das nicht einseitig wird, versucht man sehr unterschiedliche Vorverständnisse bei dem Gericht zu repräsentieren. Dieser Schlüssel sollte das bisher gewährleisten, ja, dass verschiedene wesentliche Strömungen repräsentiert sind. Das wird man auf Dauer so schwer aufrechterhalten können. Man wird die Linke, die sich als eine demokratisch-parlamentarische Kraft festgesetzt hat, nicht außen vor lassen können. Das ist kann man nicht durchhalten, das ist nicht überzeugend, zumal wenn die FDP in der Bedeutungslosigkeit versinkt und nur noch so eine Regionalpartei auf Landesebene bleibt, dann kann man die nicht überrepräsentiert im Bundesverfassungsgericht beteiligen. Die müssen eigentlich rausfliegen. Und dann ist die Frage, wie organisiert man es besser? Klar ist auch, man kann nicht die AfD einerseits ausklammern, sagen, ihr kriegt kein Vorschlagsrecht, dann aber die Vorschläge auf die Restkräfte verteilen, sodass sozusagen ein strukturell rechts der Mitte mit Mehrheiten stehenden Bundestag ein strukturell links vorschlagsbehaftetes Bundesverfassungsgericht wählt. Das würde auch die Überzeugung erodieren. Ja, also deswegen muss man sich was einfallen lassen, wie man gemeinsam diese pluralistische Zusammensetzung des Gerichts wahrt, die ja ganz wesentlich zu seiner Akzeptanz und zu seiner Überzeugungskraft bisher beigetragen hat.
Herr Professor Gerdetz, vielen Dank für das Gespräch.
Ich habe zu danken für Ihr Interesse.
Und das war unsere aktuelle Podcast-Folge rund um das Thema Richterwahl mit Klaus Ferdinand Gerdetz, Staats- und Verfassungsrechtler an der Universität Bonn. Mein Name ist Klaus Hempel. Wenn ihr Anregungen habt, eure Meinung äußern wollt, dann schreibt uns bitte. Unsere E-Mail-Adresse lautet justizreporterinnen@swr.de. Nochmal die Adresse justizreporterinnen@swr.de. Und zum Schluss noch ein Hörtipp, ein Podcast, den ihr bald ebenfalls in der ARD-Audiothek findet. Es geht um Reichsbürger, um Neonazis und Verschwörungsideologen. Hört da mal rein.
Wo ist das Telefon? Wo ist das Telefon? Nicht Polizei? Polizei? Hat er geschossen?
Diese Aufnahme hat bislang noch fast niemand gehört.
Ich glaube, der hat durch die verfickte Tür geschossen.
Es ist eine Schlüsselszene in einem der größten Terrorverfahren, das Deutschland je gesehen hat.
Es passiert so viel. Es ist vor aller Augen, dass der Deep State in sich zusammenbricht.
Ich bin Martin, Reporter im Investigativteam beim WDR. In diesem Podcast nehme ich euch mit in das Innere einer mutmaßlichen Terrorgruppe. Geheime Chats, überwachte Telefonate von Ex-Elite-Soldaten, Handwerkern und Heilpraktikern, die gemeinsam den Umsturz geplant haben sollen.
Die sind alles andere als schräg, die lesen Goethe und Schiller, das kommt nicht in WDR.
Es geht um die wohl seltsamste Truppe, die mir je untergekommen ist. Und um die Frage, wie werden Menschen aus der Mitte der Gesellschaft zu Staatsfeinden?
Es geht hier um knallharte Verfassungsfeinde, die auch unter Umständen dazu bereit sind, unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung gewaltsam abzuschaffen.
Das ist Hateland. Und ihr hört unsere erste Staffel. Deep State. Vom Elitesoldaten zum Reichsbürger. Ein Podcast von WDR und NDR über den Kampf um Deutschland. Ab 15. September in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.